Psychologie-Ausbildung. Aktuelle, relevante, interessante Beiträge zum Thema Psychologie. Ja, und da sind wir wieder mit einem neuen Beitrag zum Thema Psychologie. Wir haben heute im Programm ein Interview mit Frau Sabine Altenkirch. Sie ist Ärztin für Psychiatrie, Gestalttherapie, DVG, Gesundheitsmanagement, ist in Weiterbildung in tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und sie ist Leiterin des Instituts für Gestalttherapie und Gestaltpädagogik in Berlin. Es geht um das Thema Gestalttherapie und um das Thema der leere Stuhl. Viel Spaß mit dem Interview. Also vielen Dank, Frau Altenkirch, dass Sie sich für unser Interview hier bereit erklärt haben. Sie sind Frau Altenkirch, Sie sind Ärztin für Psychiatrie und Sie sind ansässig in Berlin.
Ja.
Und soweit ich mich vorbereitet habe, sind Sie Leiterin des Instituts für Gestalttherapie und Gestaltpädagogik. Mhm. Und ich weiß nicht, ob Sie in eigener Praxis auch tätig sind.
Ich bin auch in eigener Praxis tätig in Berlin-Charlottenburg und da als Gestalttherapeutin, also nicht als kassenzugelassene Therapeutin, weil Gestalttherapie nicht zu den Regelverfahren in Deutschland zählt.
Gut, okay. Dann zu Beginn unseres Gesprächs habe ich, bevor wir jetzt auf allgemein Gestalttherapie kommen, habe ich eine einfache Frage. Was ist der leere Stuhl?
Was ist der leere Stuhl? Der leere Stuhl ist sozusagen eine Darstellung eines inneren Dialogs, der unbewusst abläuft und der so zur Darstellung findet und auch verändert werden kann in diesem Dialoggeschehen, was man eben sozusagen wie auf eine Bühne bringt. Das ist so ein bisschen was von Moreno auch, also die arbeiten anders, aber man macht etwas sichtbar und hörbar für den Patienten oder Klienten, was er sonst nur unbewusst mitbekommt. Und das Wichtige ist in der Gestaltung, also als sozusagen Supervisor oder Therapeutin oder Therapeut, dass man wirklich einen realen Dialog versucht herzustellen. Also das ist etwas, was der Patient und Klient dann lernt. Das ist ein bisschen wie wenn Sie ein Drehbuch schreiben. Ja, das muss echt sein. Und da haben wir alle ein gutes Gefühl für, wenn wir können schlechte Filme angucken und gute Filme oder gute Theaterstücke. Und gute Theaterstücke sind die, die wirklich, wo ein echter Dialog entsteht, wie er normalerweise zwischen Menschen entstehen würde. Das ist aber ein innerer Dialog, also wo unterschiedliche Seiten zum Ausdruck gebracht werden und damit auch erkennbar werden.
Womit wir ja schon so bei den Grundzügen auch der Gestalttherapie sind. Vielleicht wollen Sie noch mal ein paar Worte erläutern, dazu sagen, was ist Gestalttherapie?
Ein paar Worte zu Gestalttherapie, das ist schwierig. Ja. Aber worauf Sie ansprechen, das ist sozusagen schon die Erlebnisbezogenheit, dass in der Gestalttherapie deutlich wird, dass Lernen etwas zu tun hat mit Kognition oder eben Erkenntnis, aber Erkenntnis eben nicht nur etwas ist, was über den Kopf geht, sondern auch sozusagen, dass, wenn man das altertümliche Leib-Seele zusammenbringt. Und da gehört die Erfahrung und das Erleben mit rein, also wo sozusagen Emotionen, Erkenntnis und auch körperliches Erleben zusammenfließen können. Also wieder wir als ganzer Mensch uns auch selbst erkennen können.
Ja, also modern ist Embodiment der Begriff, ja, spielt in der Gestalttherapie auch eine große Rolle?
Ja, ist sozusagen da von Anfang an vertreten und ich will jetzt nicht lästern, aber Embodiment, es gibt viele Bewegungen, die sind später in anderen Therapieformen, haben die Einzug gehalten oder sind ausgestanzt dann entwickelt worden. Und in der Gestalttherapie war von Anfang an auch die Beobachtung oder die Einbeziehung der Körpersprache mit drin. Bei Fritz Perls nicht so, weil der selber in dem Sinne, wenn man alte Videos anguckt, auch eine Form von Unkörperlichkeit hatte. Ja, aber eben andere Therapeuten haben mehr mit dem Körper gearbeitet, ne, und konnten das dann auch, haben mehr Achtsamkeit darauf gelegt.
Ja, also zum Beispiel in der Verhaltenstherapie, die hat ja tolle Konzepte erarbeitet für, aber eher rein über sprachlich Zugängliche. Mhm. Und das ist ein bisschen im Kontrast vielleicht auch dazu oder ergänzend dazu, nicht?
Ja, wobei die Verhaltenstherapie im ursprünglichen Sinne sich ja auch sehr weiterentwickelt hat oder eben auch sich sehr ausbreitet und eben Konzepte von anderen Therapieschulen ja auch mit inkludiert. Ne? Und das ist erstmal sehr schlau, finde ich, also ein Lob dafür. Und auf der anderen Seite auch schade, weil es immer doch ein wichtiges Element ist, die Grundhaltung, die man lernt in einer Therapie oder in einer Therapieform. Und da glaube ich oder vertrete, dass das man seinen eigenen Stil hinter entwickeln kann, aber letztendlich am Anfang eine Schule braucht, um eine wirklich gefestigte Haltung, wie man sich den Dingen nähert, zu entwickeln.
Das erinnert mich stark daran, dass das wird ja auch häufig diskutiert, hier zum Beispiel in dieser Fortbildungswoche hier in den Seminaren, eine gewisse Rolle oder Haltung als Arzt oder Therapeut oder psychologischer Berater, das sind ja nicht nur akademische Berufe, die da beraten, schon eine Rolle spielt, zu fragen, also welche Rolle nehme ich jetzt ein? Bin ich der Spezialist? Habe ich die Hoheit darüber zu entscheiden, was ist los mit dem Patienten? Was ist das Beste für den Patienten? Das wird sehr kritisch so hinterfragt, auch von den Akteuren selber. Und die Gestalttherapie, es kommt mir ja doch so vor, müssen Sie mich korrigieren, Frau Enke, dass es eher so ist, dass dort also eindeutig in der Wahrnehmung des Patienten die Hoheit liegt. Also das ist eher das, was dem Patienten auch weiterhilft, sich daran zu orientieren.
Das kann ich ganz einfach beantworten. Ja, so ist das.
Ja, okay, dann habe ich es ja richtig verstanden.
Also ich kann Ihnen noch was dazu erklären, ja, gerne, aber erstmal wirklich in dieser Klarheit, ja. Das ist zum Beispiel bei mir persönlich das, warum ich das auch gewählt habe als Ärztin, weil als Ärztin hat man die Hoheitsrechte, auch zu Recht ein bisschen, in dem Sinne von, dass man die Spezialistin ist und auch den Patienten zu leiten hat, ja, um Sicherheit zu geben. Ja, also viel Abstimmung, würde ich sagen, von meiner eigenen Haltung, aber trotzdem muss ich eine klare Positionierung einnehmen von, ich versuche sie mit der Krankheit zu begleiten und vielleicht auch heil zu machen, wenn es denn die Mittel dazu gibt, ja. In der Gestalttherapie, Perls hat sich eben historisch auch da sehr gegen seinen Wunschvater Freud gestellt irgendwie, also hat Kontradiktionen gesetzt irgendwie. Und eine war eben auch, dass er das Intuizieren, was teilweise bei Deutungen passieren kann, wenn jemand deutet, jemand anderen deutet, dass er sich dagegen sehr verwehrt hat. Also von daher war die Grundhaltung, ist sowieso eine geprägt humanistisch, ist die Spezialist ist der Patient oder der Klient, die mögen das am Anfang nicht so und die wissen eigentlich, wo es lang geht. Und wir sind die Begleiter, die herausfinden müssen oder Aufmerksamkeit legen oder manchmal auch stören, alte Bilder stören, damit sie sehen, dass sie eigentlich wissen oder entwickeln können, wo es weiterhin lang geht, wo sie hinwollen.
Eigentlich gibt es Möglichkeiten, das zu lernen für Akademiker, Nicht-Akademiker, die Gestalttherapie?
Also ursprünglich hat die Gestalttherapie schon auch Leute genommen, die nicht nur aus dem medizinischen oder aus dem Public Health, ich weiß, fällt mir das deutsche Wort nicht
an, Gesundheitswesen
also gekommen Regel. Sind, sondern eben auch Architekten oder Theologen oder so. Und dadurch, dass wir jetzt kein Regelverfahren sind, ist es auch wieder so. Das bedeutet, dass es eine große Vielfalt gibt von Hintergründen, die Leute mitbringen, beruflich und auch von ihren Lebensweisen. Und ebenso auch wirksam werden können, ja. Also es ist ein sowohl als auch. Auf der einen Seite ein Mangel, weil es kein Regelverfahren ist, und auf der anderen Seite ist es auch eine Bereicherung.
Genau, also da gibt es jetzt keine sehr geregelten Zugangsvoraussetzungen, nicht?
Nein.
Gut. Bilden Sie persönlich auch aus, Frau Inke?
Ja, ich bilde auch persönlich aus, eben am Institut für Gestalttherapie und Gestaltpädagogik. Das ist ein Institut in Berlin, was es seit jetzt 37 Jahren gibt in Berlin. Ja. Also genau in der Hochzeit der Gestalttherapie sich auch entwickelt hat. Und da ist eben eine, zum Beispiel eine Voraussetzung genommen zu werden für eine Ausbildung, ist, dass geschaut wird in Einzelkontakten, im Vorfeld, ob jemand lernfähig ist. Das heißt,
na gut, das sollte jemand sein. Ne?
Ja, aber das heißt eben, sich auch zu öffnen oder sich zu hinterfragen oder sich verunsichern zu lassen. Ja? Und gelehrt wird eben im Einzelsetting, also das ist in der Lehrtherapie, und eben in Gruppen. Das ist ein bisschen unmodern geworden. Hier arbeiten wir auch in der Gruppe, haben wir gearbeitet. Und Gruppen haben große Vorteile und sind eigentlich hocheffizient. Weiß auch jeder, der mit Gruppen gearbeitet hat, gibt es Studien zu. Und weil eben sofort Felder von Familie und Erinnerungsfelder aufgerufen werden. Ja?
Stichwort Familienstellen.
Familienstellen, das ist ja eher, also Systemiker machen das eher.
Okay, das ist etwas außerhalb.
Gut, gut, aber kann man auch machen, ja, aber ist jetzt nicht speziell etwas, was Gestalt.
Okay, Frau Altkirch. Dann bedanke ich mich für das Interview, Frau Altkirch. Ja, und das war es auch schon wieder mit unserem aktuellen Beitrag zum Thema Psychologie und Psychotherapie. Sie hörten Sabine Altenkirch, Gestalttherapeutin und Leiterin des Instituts für Gestalttherapie und Gestaltpädagogik in Berlin, für alle, die es interessiert und sich dort noch weiter vielleicht erkundigen wollen. Ja, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, es hat Ihnen wieder Freude gemacht zuzuhören. Und sagen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.